Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 46. Vers der Sure 34, Sabah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أعيكم بواحدة أن تقوموا مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد صدق الله العظيم.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, dieses rate ich euch, nämlich euch aufzuraffen und zu zweit oder einzeln und euch gottesbewusst nachzudenken. Dieser euer Gefährte, das heißt Mohammed, ist nicht von Wahnsinn heimgesucht, sondern er warnt euch lediglich vor schwerer Strafe.
Im Namen Gottes des gütigen und barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 7300 kHz im 41 Meter Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie weitere Nachrichten, Interviews und diverse Programme können Sie auch über unsere Webseite parstoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Montag, dem 7. Juni 2021, gleich dem 17. Chordad 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich wie gewöhnlich mit den Nachrichten, anschließend folgt ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie eine neue Folge aus unserer Sendereihe In Richtung Licht. Dann geht es weiter mit dem zweiten Beitrag unter dem Titel Ayatollah Khamenei stark und gütig. Bleiben Sie dabei. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik, Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran beklagt den Widerruf des Stimmrechts Teherans in der UNO-Generalversammlung. Irans Außenamtssprecher, die Welt wird jahrzehntelange Verbrechen Israels nie vergessen. Papst reagiert auf Fund von Kindermassengrab in Kanada. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran beklagt den Widerruf des Stimmrechts Teherans bei der UNO-Generalversammlung. Der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif hat die Entscheidung der Vereinten Nationen, Teheran bei der UN-Vollversammlung des Stimmrechts zu entziehen, aufs Schärfste verurteilt. Teheran behauptet, regelmäßig seine Beiträge an den Weltverband gezahlt zu haben und die Wirtschaftssanktionen hätten Zahlungen für das Land immer schwieriger gemacht. Diese Entscheidung ist grundlegend fehlerhaft, völlig inakzeptabel und ungerechtfertigt, da die Unfähigkeit Irans, seine finanziellen Verpflichtungen gegenüber den Vereinten Nationen zu erfüllen, indirekt durch rechtswidrige einseitige Sanktionen der Vereinigten Staaten verursacht wird, um diejenigen zu bestrafen, die sich an die Resolution des Sicherheitsrates halten, so Außenminister Zarif. Er sagte, Iran könne seine Gebühren wegen der extremen Bedingungen, die die USA seinen Bankbeziehungen auferlegt haben, nicht bezahlen. Zarif betonte, dass Washingtons Wirtschaftsterrorismus Iran Schwierigkeiten bereitet habe, Lebensmittel und Medikamente zu kaufen, geschweige denn seine UN-Gebühren zu bezahlen. Laut einer Erklärung der UN-Vollversammlung vom 21. Mai 2021 unterliegen 5 Mitgliedstaaten den Bestimmungen des Artikels 19 der Charta, darunter Iran. Derselbe Artikel lässt aber auch eine Ausnahme für Mitgliedstaaten zu, die nachweisen können, dass die Bedingungen, die zu ihrer Zahlungsunfähigkeit beigetragen haben, außerhalb ihrer Kontrolle liegen. Aber die Weltorganisation hat bisher das Argument Irans zurückgewiesen, dass die Auswirkungen der Sanktionen Iran an der Zahlung gehindert haben. Irans Außenamtssprecher, die Welt wird jahrzehntelange Verbrechen Israels nie vergessen. Mit der Veröffentlichung eines Videos von den bei israelischen Angriffen auf die Palästinensergebiete getöteten Kindern auf Twitter hatte der Sprecher des iranischen Außenministeriums Said Khatibzadeh bekräftigt, dass die Welt niemals die Geschichte der Verbrechen des israelischen Regimes vergessen werde. Am Sonntag schrieb Khatibzadeh mit dem Retweet eines Videos von Kindern, die bei den jüngsten 12-tägigen Auseinandersetzungen zwischen dem zionistisch-israelischen Regime und den Palästinensern getötet wurden. Sogar in den letzten Tagen seiner Macht beharrte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu auf seiner morbiden Angewohnheit, das Blut unschuldiger Palästinenser zu vergießen. Schande über diejenigen, die eine wirksame Rolle bei der Ermutigung Israels gespielt haben, Verbrechen zu begehen und ihn dabei unterstützt haben. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums hob hervor, dass die Zeit kommen wird, in der die Verbrecher vor Gericht Rede und Antwort stehen müssen. Die Welt werde die jahrzehntelangen Verbrechen des israelischen Regimes niemals vergessen, schrieb er. Die Militärkräfte des zionistischen Besatzerregimes begannen am 10. Mai einen Krieg gegen den Gazastreifen, bei dem über 250 Palästinenser getötet und fast 2000 weitere verletzt wurden. Papst reagierte auf Fund von Kindermassengrab in Kanada. Indigene Führer und Schulüberlebende in Kanada haben den Ausdruck der Trauer von Papst Franziskus für die grausame Entdeckung eines Massengrabes mit den Überresten von 215 Kindern in einem ehemaligen katholischen Wohnheim, dem keine Entschuldigung folgte, als unzulänglich abgetan. Kanadas Premierminister Justin Trudeau hatte die katholische Kirche aufgerufen, die Verantwortung für ihre Rolle beim Betrieb dieser Schulen zu übernehmen und sich zu entschuldigen. Ich habe mit Schrecken die Nachrichten aus Kanada empfangen, sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche erst zwei Tage später, nach dem traditionellen Angelusgebet auf dem Petersplatz in Rom. Er fügte hinzu, er fühle sich den Opfern nahe und vereine sich mit den Bischöfen, um dem kanadischen Volk seine Nähe auszudrücken. Eine Entschuldigung folgte jedoch nicht. Bobby Cameron, Chef der Föderation der unabhängigen indigenen Nationen in Saskatchewan, kritisierte den Papst und sagte, wie schwer ist es für den Papst zu sagen, es tut mir sehr leid, wie unsere Organisation die Ersten Nationen und die indigenen Schüler in diesen Zeiten behandelt hat. Es tut uns leid und wir beten. In ganz Kanada wurden mehr als 150.000 indigene Kinder in staatlichen Schulen untergebracht, bis zu 6.000 sollen gestorben sein. Die kanadische Regierung hat weit verbreitete körperliche Misshandlungen und sexuelle Übergriffe in den Schulen eingeräumt und 2008 um Verzeihung gebeten. Israelische Opposition gegen kontroversen Premier Netanyahu gibt die Macht ab. Inmitten des sich entfaltenden politischen Dramas in Israel hatte der designierte Premierminister Naftali Bennett den umstrittenen Premier Benjamin Netanyahu aufgefordert, keine verbrannte Erde hinter sich zu lassen. Bei einer Pressekonferenz am Sonntagabend machte Naftali Bennett scharfe Bemerkungen gegen seinen ehemaligen Chef und sagte, jedes Regime, das nach vielen Jahren verkümmert und degeneriert, wird ersetzt. Der ehemalige israelische Militärminister forderte den Knesset-Sprecher Yariv Levin auf, am Mittwoch ein Plenum einzuberufen, um über das neue Regime abzustimmen. Dies kam vier Tage, nachdem israelische Oppositionelle eine nächtliche Abmachung zur Beendigung der 12-jährigen Herrschaft von Netanyahu gemacht hatten. Bennett prangerte an, dass eine gewalttätige Maschine gegen Mitglieder von Yamina und Gideon Saars neue Hoffnung durch eine finanzierte und gelenkte Operation in Gang gesetzt worden sei, um sie unter Druck zu setzen, sich der neuen Koalition zu widersetzen. Er sagte, er habe gehört, wie Netanyahu seinen Unterstützern sagte, habt keine Angst, gegen sie loszugehen. Netanyahu bezeichnete daraufhin seinen ehemaligen Kabinettskollegen und Vertrauensmann als Gewohnheitslügner. Nach Bennetts Kommentaren sagte der umstrittene Premierminister im Gespräch mit dem rechten Channel 20, das sich entwickelnde Regime sei gefährlicher als die Gaza-Loslösung von 2005 und das Oslo-Abkommen. Der Chef der Sicherheitsbehörde, Nadav Agerman, warnte vor politisch angezettelter Gewalt, ähnlich der Übernahme des US-Kapitols in Washington Anfang des Jahres. Israels designierter Premierminister Bennett, der sich selbst als anders als Netanyahu bezeichnet, prahlte offen damit, viele Araber getötet zu haben und forderte eine dauerhafte Apartheid und Besatzung. HRW, Rohingya-Flüchtlinge fühlen sich auf der Insel von Bangladesch gefangen und fürchten Monsun. Rohingya-Flüchtlinge, die auf eine Insel in Bangladesch gebracht wurden, haben ihre Befürchtungen geäußert, während der sich abzeichnenden Monsunzeit einem rauen Klima ausgesetzt zu sein und unzureichende Gesundheits- und Bildungseinrichtungen zu haben, sagte eine Menschenrechtsgruppe. Fast 18.800 Flüchtlinge wurden aus der Region Cox Bazar, wo etwa 850.000 Menschen unter erbärmlichen und beengten Bedingungen leben, nachdem sie vom Militär und extremistischen Buddhisten zur Flucht aus ihrer Heimat in Myanmar gezwungen wurden, auf die tiefliegende, schlammige Insel Bashanchar im Golf von Bangladesch gebracht, teilte die Human Rights Watch am Montag in einem Bericht mit. Während die bangladeschische Regierung darauf besteht, dass die Umsiedlung freiwillig erfolgt ist, sagt der HRW-Bericht unter Berufung auf Interviews mit mehreren Rohingya-Flüchtlingen, dass die Flüchtlinge ohne vollständige Zustimmung umgesiedelt und an der Rückkehr auf das Festland gehindert wurden. Die Flüchtlinge sprachen außerdem von einem Mangel an Gesundheitseinrichtungen und Bildung für ihre Kinder und andere befürchteten, dass die Monsunzeit sie starken Winden und Überschwemmungen auf der Insel aussetzt. Die HRW räumte zwar ein, dass Dhaka bei der Unterbringung der Rohingya, von denen die meisten nach einem brutalen militärischen Vorgehen im Jahr 2017 aus Myanmar geflohen waren, großzügig und mitfühlend gewesen sei, betonte aber auch, dass ihre Rechte geschützt werden sollten. Der Außenminister von Bangladesch, Ak Abdul Momen, kritisierte den HRW-Bericht und sagte, wir haben versucht, diesen Menschen die besten Dienstleistungen zu bieten, unabhängig von unseren Ressourcen. Ihre Nationen sind sehr entwickelt, wenn sie so viel Sympathie haben, sollen sie sie in ihr eigenes Land bringen, betonte Momen weiter und bezog sich damit auf die in New York ansässige HRW. Es tut mir leid, dass wir keine besseren Einrichtungen haben können, weil wir kein reiches Land sind. Wir können es uns nicht leisten, weitere Dienste bereitzustellen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar bei Temperaturen um 29 Grad Celsius. In einigen weiteren Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz 23 Grad, Mashhad 26 Grad, Isfahan 28 Grad, Shiraz 30 Grad und Bandar Abbas 32 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Gut zwei Monate nach der Parlamentswahl teilte der israelische Oppositionsführer Lapid am späten Mittwochabend mit, ihm sei es gelungen, ein Bündnis aus 8 Parteien aus allen politischen Lagern zu schmieden. Darüber sprachen wir mit Shraga Elam, einem israelisch-schweizer Journalisten. Heute hören Sie den 5. und letzten Teil des Gesprächs. Das vollständige Interview können Sie sich wie gewohnt auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Herr Elam, nun gehen wir auf die innerpolitische Lage in Israel über und wir haben in den letzten Tagen Demonstrationen und Proteste in Tel Aviv und aber in, auch in anderen israelischen Städten gesehen, die an denen sowohl Israelis als auch Palästinenser teilgenommen haben. Und sie forderten, wie Medien berichteten, eine Friedensregelung zwischen Palästinenser und Israelis. Also diese der Wille zum gemeinsam zu friedlichen Koexistenz ist gewachsen, wie man feststellt. Sehen Sie das oder ist das auch Ihre Betrachtung?
Nein, ich werde das nicht so sehen. Also das Problem ist, da muss man einfach unterscheiden. Also zwischen Palästinensern, die israelische Staatsbürgerrecht haben und solche, die nicht haben. Und da gab es die, kann man sagen, Unruhen oder Aufstand, wie man so will. Und da gab es einen riesigen Riss innerhalb von der israelischen Gesellschaft zwischen Palästinenser mit israelischem Bürgerrecht. Also in Israel nennt man sie arabische Israelis oder israelische Araber. Das haben sie in der Regel nicht so gerne. Und Juden, also es gibt innerhalb von Israel, also unter israelische Bürger, eine große Riss zwischen Juden und Arabern. Und die Demonstrationen, die Sie meinen, nehme ich an, die reden mehrheitlich über die Notwendigkeit, ein friedliches Zusammenleben in dem Land wieder anzustreben oder überhaupt zu haben. Weil man muss sehen, es war, man redet in Israel von Koexistenz und das hat in verschiedenen Bereichen funktioniert. Also sagen wir, ein Drittel von dem medizinischen Personal in israelischen Spitälern, das sind Araber und Araberinnen. Und in verschiedenen Bereichen funktioniert auch die Wirtschaft zusammen. Und jetzt gab es seit einigen Wochen ein großes Riss mit einer sehr festen Gewaltausbrüche. Und diese Demonstrationen wollten zeigen, wir wollen doch zusammenleben, aber das ist ein Teil der Gesellschaft und nicht die ganze Gesellschaft. Also sind da verschiedene Kräfte von beiden Lager, also unter den Juden und unter den Arabern, da sind einfach geteilte Meinungen. Aber und das ist wirklich eine ganz offene Wunde und eine offene Frage, die bis jetzt einigermaßen ein bisschen beruhigt, aber es ist nur einigermaßen so gesehen. Da gehen beispielsweise Juden sehr vorsichtig um bei bestimmte arabische Ortschaften einkaufen, aber auch umgekehrt. Also die Angst ist sehr groß, Misstrauen ist auch groß. Und aus den Erfahrungen, die man machte, gab es immer wieder solche Situationen. Im Idealfall brauchte es ein bisschen Zeit, also einige Zeit, bis das die Lage sich beruhigt. Aber es ist nicht die Entwicklung jetzt ist wirklich eine große Riss. Und das hat auf eine Art schon eine wichtige Dimension, wie es wird mit der Regierung, weil die arabische Partei, islamistische Partei, gemäßigte unter Mansour Abbas, die strebt eigentlich die Beruhigung der Lage und sie argumentiert auch weniger nationalistisch, sie argumentiert mehr pragmatisch, aber da gibt es eine heftige Diskussion innerhalb von der arabischen Gesellschaft und da gibt es viel Gewaltpotenzial und Konfliktpotenzial und wie das ausgeht mit Demonstrationen ist wirklich noch nicht, das Problem ist nicht weggeschafft.
Herr Elam, aber eins muss man feststellen, dass dieser Konflikt irgendwann gelöst werden. Was würden Sie vorschlagen als Erstes, damit die Leute aufeinander zugehen, dass dieser Konflikt, sagen wir mal, nicht so ganz gelöst wird, aber irgendwie Ruhe findet?
Ja, also ich meine, Sie haben das angesprochen mit dieser Demonstration. Sie schicken schon eine gewisse Hoffnungsschimmer, dass es auch anders geht und dass die Leute sehen, wir müssen der Weg zusammenleben, weil sonst ist das schlimm für uns alle. Und aus diesem Verständnis müssen konkrete Schritte folgen und die betreffen dann nicht nur die Palästinenser innerhalb von Israel, sie werden selbstverständlich in Verbindung mit den anderen Palästinensern kommen. Also da ist eine Hoffnungsschimmer, dass es da doch der bestehende Konflikt gekittet wird. Also von beiden Seiten wird ständig, also jetzt innerhalb von Israel, also die sowohl von arabischer Seite wie auch von jüdischer Seite sagen beide, es ist nur eine kleine Minderheit, die keine friedliche Koexistenz anstrebt und die Mehrheit will das. Aber es ist ganz schwierig, weil die sogenannte kleine Minderheit und die schwierige groß einzuschätzen, ist auch zum Teil bewaffnet und die hat enorme Gewaltpotenzial von beiden Seiten und die Polizei war mehrheitlich überfordert und ist wahrscheinlich auch mittelfristig keine Lösung. Aber grundsätzlich, Sie haben schon recht, die Leute müssen irgendwie den Weg finden, zusammenleben, aber sicher ist das alles anders. Also es gibt nicht, und aus der Erfahrungen in verschiedenen Ländern, wenn da ein Riss gibt, ist das total schwierig, solche Risse zu kitten.
Vielen Dank, Herr Elam, für dieses Gespräch.
Gern geschehen.
Verehrte Damen und Herren, weiter geht es in unserem Programm mit einer neuen Folge aus der Reihe In Richtung Licht.
In Richtung Licht. Liebe Hörerfreunde, die Sura 47, Muhammad, geht zu Ende. Sie hat insgesamt 38 Verse. Die Verse 36 und 37 lauten:
إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم.
Das diesseitige Leben ist nur Spiel und Zerstreuung. Wenn ihr glaubt und gottesfürchtig seid, wird er euch euren Lohn geben und von euch nicht euren gesamten Besitz verlangen. Wenn er ihn von euch verlangte und euch dadurch in Bedrängnis brächte, dann würdet ihr damit geizen, und er, Gott, würde dadurch euren Groll zum Vorschein bringen. Einer der Gründe für die Liebe zum Weltlichen ist die falsche Einstellung zum diesseitigen Leben. Jemand, der sich einbildet, sein Besitz und seine Macht im Diesseits wäre unvergänglich, der liebt diese Dinge und ist nicht bereit, für den Weg Gottes etwas von seinem Eigentum herzugeben oder seinen Einfluss und seine Position für die Unterstützung der Religion Gottes einzusetzen. Für die Gläubigen ist das diesseitige Leben wie ein Weg, der durch eine schöne Landschaft führt, wobei viele Menschen das eigentliche Ziel am Ende des Weges vergessen und unterwegs immer wieder am Wegrand Halt machen, um genießerisch und unnötig lange unter Bäumen oder an einem Flussufer ihre Zeit zu verbringen. Die Gläubigen vergessen jedoch nicht das Endziel. Sie bleiben zwar auch am Wegrand stehen, aber verweilen dort nur so lange, wie es nötig ist. Dann setzen sie rasch wieder den Weg fort. Sie gehen gottesfürchtig weiter und achten darauf, unterwegs keinen Verstoß gegen die Gebote Gottes zu begehen und heil das Endziel zu erreichen. Es liegt auf der Hand, dass diejenigen schneller auf diesem geraden Weg weiterkommen und das Ziel erreichen, die sich nicht viel Gepäck aufbürden, so dass sie ständig darauf Acht geben müssten, dass es ihnen abhanden kommt. An jeder Stelle, wo sie Halt machen, nehmen sie nur das mit, was sie zum Erreichen der nächsten Haltestationen benötigen, und lassen das zu viel für die anderen, die es brauchen, zurück. Ja, es sind die Gier und der Geiz, die den Menschen auf dem geraden Weg durchs Leben hindern. Diese lassen nicht zu, dass er mit einem leichten Gepäck unbeschwert, behende und rascher sein wahres Ziel erreicht. Wir können uns merken, erstens, wer sich im Leben nur der Zerstreuung und den Genüssen widmet, wird das Diesseits über alles lieben und das Jenseits vergessen. Eine solche Lebensweise steht im Widerspruch zum Gottesglauben und zur Gottesfürchtigkeit. Zweitens, die Welt der Menschen ohne Glaube ist wie die Welt der Kinder, die ihr Spielzeug lieben und ihre Zeit mit Spiel und Zerstreuung verbringen. Drittens, der Mensch muss etwas zur Verfügung haben, um zu leben. Es braucht aber nur so viel zu sein, dass er nicht auf die Unterstützung anderer angewiesen ist. Die Anhäufung von Vermögen darf nicht zu seinem einzigen Lebensziel werden. Viertens, Gier und Geiz halten den Menschen davon ab, seinen religiösen Verpflichtungen hinsichtlich Spenden und Wohltätigkeit nachzukommen. Nun wenden wir uns noch dem letzten Vers der Sure 47, Sure Muhammad, zu. Dieser Vers 38 beinhaltet Folgendes.
Ha antum haulai tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum man yabkhal. وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ.
Ihr seid es doch, die ihr aufgerufen werdet, auf dem Weg Gottes zu spenden. Jedoch gibt es unter euch welche, die sich geizig zeigen. Wer sich aber geizig zeigt, ist zu seinem eigenen Schaden geizig. Gott ist der, der auf niemanden angewiesen ist, ihr aber seid die Bedürftigen. Wenn ihr euch abkehrt, nimmt er an eurer Stelle ein anderes Volk, und sie werden dann nicht so sein wie ihr. Der letzte Vers der Sure 38 richtet sich speziell an eine Gruppe von Gläubigen, die an ihrem weltlichen Besitz hängen und nichts davon für den Weg Gottes ausgeben. Er mahnt sie, wenn ihr an Gott glaubt, dann solltet ihr nicht nur das Ritualgebet verrichten und eure Fastenpflicht erfüllen, die euch beide finanziell nichts kosten, sondern ihr müsst auch einen Teil eures Besitzes für die Sache Gottes hergeben, um die Religion Gottes zu stärken. Ihr sollt die Zakat-Abgabe zahlen und die Bemühungen um Gottes Sache und Verteidigung der Religion finanziell unterstützen. Wer sich diesbezüglich geizig verhält, der soll nicht denken, Gott habe diese Anweisung gegeben, weil er darauf angewiesen sei. Nein, Gott ist auf niemanden angewiesen. Sie sind es, die auf Gott angewiesen sind, und wenn sie geizig sind, haben sie sich selber geschadet, weil ihnen die Belohnung Gottes verloren geht und sie sich selber von der Gnade Gottes im Diesseits und Jenseits ausgeschlossen haben. Schließlich mahnt Gott zum Schluss dieses Verses: Denkt nicht, alleine schon wegen eures Glaubens würde euch die Gnade Gottes im Leben zuteil werden. Wenn ihr eure Pflichten hinsichtlich des Schutzes der Religion Gottes und der Bekämpfung seiner Feinde versäumt, wird mit der Zeit eure Stärke nachlassen und zu Ende gehen. Dann wird Gott an eurer Stelle eine Gruppe stellen, welche sich für die Verteidigung der Religion einsetzt und nicht geizig handelt, wenn sie einen Teil ihres Besitzes für die Sache Gottes hergeben sollen. Abschließend noch folgende vier Merkpunkte. Erstens, es passt nicht zum Glauben an Gott, wenn jemand mit ihm Spenden geizt. Ein Gläubiger wird nicht geizig. Zweitens, Es leuchtet ein, dass jeder entsprechend seiner finanziellen Möglichkeiten für die Sache Gottes spenden muss. Er muss sich bewusst sein, dass Gott auf nichts und niemanden angewiesen ist und dass er selber immer auf Gott angewiesen ist, egal wie viel Besitz er sich zugelegt hat. Drittens. Die Gläubigen erhalten dann von Gott Unterstützung und Hilfe, wenn sie ihren Pflichten richtig nachkommen. Viertens. Der Einsatz des Lebens und des Besitzes für Gottes Sache dient dem Erhalt der muslimischen Gesellschaft und die Abkehr davon aus Liebe zum Weltlichen führt die Gemeinde in den Untergang und hat zur Folge, dass ein anderes Volk oder eine andere Gruppe an ihre Stelle tritt. Damit ist die Sure 47 abgeschlossen und wir werden beim nächsten Mal den Koran bei der Sure Fath aufschlagen.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Bomdad Falohati mit dem Titel Çeşme-i Ayne, auf Deutsch Der Brunnen des Spiegels. Viel Vergnügen!
تازه شو مثل نسیم آهنگ صحرا کن بیا رود باش از خود رها شو قصد دریا کن بیا از حصار تن گذر کن بگذر از تردی های آسمانی را تمنا کن بیا همت برآور شور برپا کن بیا از کران تا بی کران آسمان پرواز کن هر کجا خورشید سر زد رو به آنجا کن بیا دستی از همت برآور شور برپا کن بیا از کران تا بی کران آسمان
جا خورشید سر زد رو به آنجا کن بیا. شو مثل نسیم آهنگ صحرا کن بیا، رود باش از خود رها شو قصد دریا کن بیا، از حصار تن گذر کن بگذر از تردیدها، های آسمانی را تمنا کن بیا.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir schließen unser heutiges Programm ab mit dem zweiten Beitrag unter dem Titel Ayatollah Khamenei stark und gütig.
Nach dem Verlust des Begründers der Islamischen Revolution Iran, Imam Khomeini, der mit seiner revolutionären Persönlichkeit und seinem Charisma große Beliebtheit genoss, glaubten die Feinde Irans, dass die Islamische Revolution scheitern werde. Sie wussten nicht, dass sein Nachfolger Ayatollah Khomeini, der immer in den schweren Krisen dem Imam zur Seite gestanden hatte, erfolgreich das Ruder übernehmen würde. Nachdem inzwischen 32 Jahre vergangen sind, seitdem Ayatollah Khamenei zum Oberhaupt der Islamischen Republik bestimmt wurde, müssen selbst die Feinde der Revolution eingestehen, dass er mit Erfolg den Weg Imam Khomeinis und die Ziele der Revolution weiter verfolgt hat und es ihm gelungen ist, die Islamische Republik an den verschiedenen Verschwörungen des Feindes vorbeizusteuern und dieses Land in eines der sichersten und stärksten in der Region des Mittleren Ostens zu verwandeln. Die ehemalige US-Außenministerin und hohe Beraterin von George Bush, Condoleezza Rice, hat über Ayatollah Khamenei gesagt, der iranische Leader kann Pläne, über die die besten Köpfe unter einem hohen Budgetaufwand lange Zeit gebrütet und deren Durchführung versierte Personen übernommen haben, mit einer einstündigen Ansprache vereiteln. Es ist nun mehr 42 Jahre her, dass die Islamische Revolution im Iran gesiegt hat, und innerhalb der 32 Jahre, in der Ayatollah Khamenei die Führung in der Hand hat, ist der junge Baum der Revolution prächtig gediehen. Imam Khomeini hat zu verschiedenen Zeitpunkten unterstrichen, dass Ayatollah Khomeini geeignet ist, nach ihm die schwierige Verantwortung der Führung zu übernehmen. Er hat vor einer Versammlung gesagt, ihr könnt lange nach jemandem suchen, der sich so sehr wie Herr Khomeini dem Islam verpflichtet fühlt und dienstbereit ist und nur diesem Volk dienen möchte. Ihr werdet keinen wie ihn finden. Ich kenne ihn schon seit vielen Jahren. Eine der hervorstehenden Eigenschaften Ayatollah Khomeinis sind als erstes seine Glaube an Gott und sein Vertrauen in die Verheißungen Gottes. Das Revolutionsoberhaupt steht in einer aufrichtigen Beziehung zum Herrn der Welten. Er hat sich den gesamten Heiligen Koran ins Gedächtnis eingeprägt und der Koran ist ihm gut vertraut. Der Anführer der libanesischen Hisbollah, Sayyid Hassan Nasrallah, hat über Ayatollah Khomeini gesagt: Zu den Dingen, die nach meiner Überzeugung zu seinen vortrefflichen besonderen Eigenschaften gehören, zählt sein hohes Vertrauen in Gott, den Allmächtigen. Es geht darum, dass du eine so umfassende Verantwortung wie Imam Khomeini bei der Verwaltung der Islamischen Republik, der Leitung der Islamischen Gemeinde und Bekämpfung der USA und dämonischen Kräfte auf der Erde und der arroganten Unterdrücker der Welt übernimmst und die Geschwächten und Unterdrückten unterstützt, in die härtesten Gefechte ziehst und dabei sagst: Ich vertraue auf Gott, und tatsächlich dieses Vertrauen hast. Hätte Ayatollah Khomeini selber nicht eine solche Stufe des Gottesvertrauens erreicht, dann hätte er ein solches Gottvertrauen niemals auf andere übertragen können. Revolutionsoberhaupt Ayatollah Khomeini zeichnet sich durch seine exzellente Begabung für die Identifizierung der Islamfeinde im In- und Ausland aus. Er ist über die aktuellen internationalen und regionalen Probleme vollständig im Bilde und kennt die arrogante und gewaltsame Politik der USA, insbesondere die, welche sie in Westasien im Mittleren Osten betreiben. Ebenso überblickt er die Politik befreundeter Regierungen und feindlich gesinnter Regimes. Den Nachbarstaaten, die nicht die Politik der USA und Israels unterstützen, bringt er Anerkennung und Interesse entgegen. Er unterstützt sie und die Front des Widerstandes und die islamische Weltgemeinde. Das Schüren von Zwietracht zwischen den Sunniten und Schiiten verurteilt er scharf und er stellt sich voll hinter Palästina und dessen Freiheitsbewegungen. Dies alles sind eindeutige Standpunkte des Revolutionsführers auf außenpolitischer Ebene. Wie Imam Khomeini traut auch er nicht den falschen Versprechen und Äußerungen der Hegemonialmächte und lehnt die arrogante Gewaltpolitik der USA, Israels und ihrer Verbündeten in der Region und in anderen Teilen der Welt ab. Genauso wie Imam Khomeini, der Begründer der Islamischen Republik, stützt er seine Ansichten auf die Lehre des wahren Islams, gemäß dem die Religion Gottes nicht von der Politik zu trennen ist, sondern das Unrecht ablehnt und die Unterdrückten unterstützt. Nach einem Treffen des russischen Staatspräsidenten Wladimir Putin mit Ayatollah Khomeini äußerte sich dieser wie folgt: Bei meinem Treffen mit dem Oberhaupt Irans habe ich in seiner Person alle Eigenschaften, die über Christus geschrieben stehen, verkörpert gesehen. Im Iran sitzt ein großer, weiser Mann und ich hätte nie gedacht, dass dieser in einem solchen Umfange alle Aspekte ins Auge fasst. Er ist ein weiser und Gelehrter, in dessen Hände die Entschlüsse und die Regelung der Politik Irans liegen. Angesichts seiner Weitsicht und großen Klugheit droht Iran keinerlei Gefahr. Ich habe während meines Treffens mit ihm begriffen, was die Verfassung der Islamischen Republik und der Begriff des Wilayat Faqih und des Wilayat der Ulama, die Statthalterschaft des oder der befugten Religionsgelehrten bedeutet. Ayatollah Khomeini hat dank seines Vertrauens in Gott und seiner aufrichtigen Beziehung zu ihm auch Vertrauen in die Bevölkerung. Er betrachtet sich als Diener des Volkes und legt den Verantwortungsträgern ausdrücklich ans Herz, sich für das Wohl der Bevölkerung einzusetzen und sich selber auch als Diener des Volkes zu betrachten. Er führt ein einfaches, genügsames Leben und hält seine Kinder davon ab, politisch oder wirtschaftlich tätig zu werden und seine Position als Revolutionsoberhaupt für eigene Interessen zu nutzen. Seine Kinder führen, wie er, ein einfaches Leben und haben sich der Lehre in religiösen und wissenschaftlichen Zentren gewidmet. Musik. Ayatollah Khamenei ist der Bevölkerung ein wohlgesinnter Vater und unterstützt sie auf allen Schauplätzen. Die Empfehlungen, die er gibt und die Hauptrichtlinien, die er festlegt, zielen darauf ab, der Bevölkerung zu einer besseren Einkommenslage zu verhelfen, Arbeitsplätze für die Jugend zu schaffen und den Lebensstandard im Lande und die Position des islamischen Irans verbessern. Ein Beispiel für seine Liebe zur Bevölkerung ist an seinem Vorgehen während der Ausbreitung von Covid-19 zu sehen. Als der Virus ausbrach, hat er der Bevölkerung Hoffnung gemacht und gesagt, dass es eine Art göttliche Prüfung ist, der sie mit Geduld begegnen müssen. Er hat die Bevölkerung aufgerufen, alle Protokolle des Gesundheitsministeriums für die Pandemie zu beachten und sie gebeten, auf unnötige Reisen zu verzichten und in der Öffentlichkeit eine Maske zu tragen. Er hat dem medizinischen Kader des Landes seine volle Unterstützung ausgesprochen und erklärt, dass alle staatlichen Einrichtungen des Landes pflichtgetreu mit dem Gesundheitsministerium zusammenarbeiten und diesem alle Möglichkeiten zur Verfügung stellen müssen. Außerdem hat er eine landesweite Kampagne ins Leben herbeigerufen, bei der mit Hilfe der jungen Generation und Spenden der Bevölkerung den Familien, die wegen der Epidemie wirtschaftlichen Schaden erlitten haben, durch Hilfspakete unter die Armee gegriffen wird. Ayatollah Khamenei ist auch für seine große Liebe zur jungen Generation bekannt. Er setzt großes Vertrauen in diesen Bevölkerungsteil, der sich durch Dynamik und starke Motivierung auszeichnet, und hat gesagt, immer wenn wir Vertrauen in die junge Generation gesetzt haben, haben wir Fortschritte erzielt. Ayatollah Khamenei ist davon überzeugt, dass wenn die jungen Gläubigen und revolutionären Fachleute eingesetzt werden, die Hindernisse für die Inlandsproduktion beseitigt werden können und sich im angemessenen Tempo die Fragen der Beschäftigung, der Inflation, des Lebensstandards und des Exports lösen lassen. Revolutionsoberhaupt Ayatollah Khamenei sagt, dass die Fortschritte in der Militärindustrie, wie zum Beispiel beim Bau von Präzisionsraketen mit einer Reichweite von 2000 Kilometern, auf das Vertrauen in die motivierte, gläubige und unermüdliche Jugend zurückzuführen sind. Aber auch die Errungenschaften auf dem Gebiet der Nuklearenergie und der Urananreicherung und Deckung des Bedarfs in der Nuklearmedizin vor den ungläubigen Augen der Weltöffentlichkeit sind die Frucht des absoluten Vertrauens des Revolutionsoberhauptes in die jungen Talente. Ayatollah Khamenei trifft sich jedes Jahr mit jungen Elitekräften aus dem Bereich der Wissenschaft und der Kultur, mit Studenten und mit jungen Poeten. Bei diesem Treffen hört er sehr interessiert den Stellungnahmen dieser jungen Menschen zu. Er empfiehlt ihnen, meine Lieben, die Jugendzeit ist eine Zeit der Kräfte. Für was müssen diese Kräfte eingesetzt werden? Nach meiner Meinung sollten sie vor allem für den Erwerb von Wissen und zur Erreichung eines guten Charakters und der eigenen Gottesfürchtigkeit und zur Gewinnung von körperlichen Kräften, nämlich durch Sport, genutzt werden. Das sind drei wichtige Dinge. Wenn jemand mich bitten sollte, in wenige Worte zu fassen, was ich von der Jugend erwarte, würde ich sagen: Wissenserwerb, Läuterung der Seele und Sport. Thank you.
Liebe Hörerfreunde, hiermit sind wir am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Wir würden uns freuen, von Ihnen Reaktionen auf unsere Sendungen zu bekommen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse und unsere Postanschrift in Berlin zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns mit den besten Wünschen.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.